Blick nur auf Jesus, schau auf in sein Antlitz so schön. Und die Dinge dieser Welt werden blass und klein. Und wir werden heute über das Gebet sprechen, wie wir im Willen Gottes beten, wie wir die Dinge verkleinern, nicht vergrößern. Man kann die Probleme vergrößern oder man kann die Probleme auch verkleinern. Und wir wollen heute lernen, die Probleme zu verkleinern, bis auf ein Minimum zurückzubringen. Ein Moment. So, jetzt kann ich sprechen. Man muss sich auch da wieder reduzieren. Halleluja, praise God. So, die Dinge auf ein Minimum zurückzubringen. Und heute spreche ich über das Beten. Beten im Willen Gottes. Wie macht man das? Wie bete ich erhörlich? Wie bete ich wirklich von Herzen? Wie bete ich nach dem Willen Gottes? Und einfach gottgewollte Gebete. Wie spreche ich diese gottgewollte Gebete? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Ich lade ganz herzlich ein für morgen. Morgen haben wir auch ein paar gute Themen, Gedanken. Was ist die Wahrheit? Müssen wir herausfinden, was die Wahrheit ist. Wir werden belogen, Tag und Nacht. Brauchst du Fernseher einschalten, da hörst du schon Lügenpropaganda. Die erzählen dir Dinge, wo wir manipuliert werden, wo wir betrogen werden. Das musst du einfach in deiner Umgebung anschauen. Überall Lüge, Lug und Trug. So. Im Willen Gottes beten. Das ist mein Thema. Viele Gebete sind nicht im Willen Gottes. Leider Gottes. Viele Gebete sind nur Wunschdenken, nur Träume, nur Fantasien, nur Einbildungen. Wenn wir im Willen Gottes beten, werden unsere Gebete erhört. Und im 1. Johannes Kapitel 5, Vers 14, da heißt es, Kapitel 5, Vers 14, da heißt es, wir sind Gott gegenüber voller Zuversicht, dass er uns hört, wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen. Oder das seinem Willen entspricht. Und deshalb, du musst dich immer fragen, entsprechen meine Gebete dem Willen Gottes? Eine andere Übersetzung sagt, wenn wir wissen, dass er uns hört und so weiter, das ist schon mal die Voraussetzung, und wir wissen, dass er uns hört, bei allem, was wir bitten, denn wir wissen, wir haben die Bitten von ihm. Also bevor du betest, du musst die Gebetsanliegen von Gott dich schenken lassen. Was will ich bitten? Worum soll ich bitten heute? Was ist mein Anliegen? Was brauche ich heute wirklich? Und wir beten manchmal Unsinn zusammen. Wenn du mal eine Kassette laufen lassen würdest und aufnehmen würdest, was du so alles den lieben Tag zusammen bettelst und bittest und dir wünschst und so weiter, dann würdest du dich erschrecken. Es geht alles nur um mich und mein und mir. Aber das ist nicht der Wille Gottes. Bevor du betest, überzeug dich, ob das Gebet im Willen Gottes ist. Richte den Blick nur auf Jesus, haben wir gesungen. Frag, Jesus, würdest du das auch sprechen? Würdest du auch so beten, wie ich jetzt gerade bete? Gott hat schon einmal ein Gebet von irgendjemand erhört und deshalb versucht nach diesem Muster, nach dieser Schablone zu beten. Wir sollen nicht nach Schablonen leben, aber wir sollten uns orientieren nach Menschen, die Gebetserhörungen erlebt haben. Und vor allem in der Bibel. Wie hat Jesus gebetet? Und er hat uns ein Gebet zurückgelassen, das Vaterunser. Und das Vaterunser ist das, ja, die Anleitung, wie soll ich überhaupt konkret beten? Ist mein Gebet wirklich im Willen Gottes? Ist so ein Gebet, wie ich jetzt bete, schon mal irgendwo in der Bibel erhört worden? Und in der Bibel sind interessante Gebete. Da hat einer einen Vlies ausgelegt, so mal rüber, dieser Gideon und so weiter. Und Gott hat sein Gebet gehört. Oder es gibt andere Gebete, wo Menschen gebeten haben, gib mir dieses Gebirge. Dieser Kaleb, als er vor Josua stand. Also wir sollen unseren Mund weit auftun, heißt es in der Bibel. Und Gott will unser Mund oder ja unser Begehren füllen. Ist die Gebete schon irgendwo erhört worden? Gott tut nur Arbeiten, die schon irgendwo getan hat. Also deshalb orientiere dich nach den Ereignissen, die schon vorher geschehen sind. Irgendwo, wo Gott etwas gewirkt hat. Und wenn wir wissen, dass er Gebete hört und schon irgendwo mal einmal gehört hat, wenn es schon einmal irgendwo funktioniert hat, dann wird es auch bei mir funktionieren. Wenn ich nach dem gleichen Muster, nach der gleichen Schablone, nach den gleichen Bedingungen bete. Also worum wollen wir heute beten? Und was ist deine Ausgangslage? Um was bittest du heute? Was wünschst du dir? Weißt du, wir dürften einen Wunschzettel schreiben, aber ist dieser Wunschzettel nach dem Willen Gottes, entspricht es dem Willen Gottes? Dürfen wir hier eine Erhörung erwarten? Oder Können wir Gott mit einbeziehen in diese Anbetung? Ich habe von einem Ehepaar mal gehört, bevor sie Sex hatten, sie haben vor dem Sex gebetet. Verstehst du, darf man das, soll man sowas machen? Weißt du, das ist auch etwas Heiliges, dass man die Ehe vollzieht und den Sex in der Ehe beginnt und so weiter. Und sie haben davor gebetet. Herr, segne jetzt diese Ehe, diese Beziehung. Also ist es nicht lächerlich oder lustig, wenn du das heute erzählst, sagen die Menschen, bist du verrückt, in welcher Welt lebst du? Aber wir sollen Gott in alle Belange unseres Lebens mit einbeziehen. So wie ein Rechtsanwalt. Wenn ein Rechtsanwalt einen Brief schreibt, dann schreibt er nach Paragraph sowieso Bezug nehmend auf das Gerichtsurteil von dann und dann. Und dann ja, argumentiert er mit den Gerichtsurteilen, die schon mal gewesen sind. Und die sind amtlich und ja, hieb- und stichfest. Und wir sollten uns auch beziehen. Herr, hier hast du dem ein Gebet erhört. Du hast das Gebet von dieser kranken Frau erhört in der Bibel, die gebettelt und gebittelt hat, bis sie ja es bekommen hat von diesem Rechtsanwalt oder diesem Richter. Oder das Gebet von dem Hauptmann. Oder das Gebet Jesu, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Also dann darfst du auch eine Gebetserhörung erwarten. Was Gott einmal konnte, das kann er immer. Und das gilt für alle Bereiche des Lebens. Was er einmal konnte, konnte er immer. Konnte er einem was geben, dann kann er auch dir das geben. Denn bei Gott steht in meiner Bibel, es gibt kein Ansehen der Person. Kein Ansehen. Du bist nicht besser als Petrus, Paulus oder Johannes oder einer der Aposteln. Gott hört das Gebet von einem jeden Menschen. Du musst nicht besonders auserwählt sein. Nein, kein Ansehen der Person, ob du Jude bist oder Christ bist oder Heide bist. Gott hört die Gebete. Und ich möchte heute etwas herausstellen. Gott hört grundsätzlich das Beten der Menschen. Gott ist nicht Christ und Gott ist nicht Buddhist und Gott ist kein Moslem und Gott ist kein Heide oder Gott ist kein Kommunist. Gott ist Gott. Der steht über allem. Das mag vielleicht nicht erschrecken heute, wenn ich das dir sage. Wenn wir als Christen beten, wir haben eine Beziehung zu Jesus. Wir sind Gottes Freunde. Wir sind in Jesus. Ich werde also morgen darüber sprechen, was es bedeutet, in Jesus zu sein. Du bist in Jesus, in Jesu Herzen. Du bist ganz nah am Thron Gottes. Zu Rechten der Majestät. Also wenn du nach dem Willen Gottes, nach dem Willen Jesu was betest, was er gesagt hat, bitte darum, um den Heiligen Geist zum Beispiel. Er wird den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten. Und wenn du den Vater im Himmel, sagt er, um einen Fisch bittest, wird er dir keine Schlange geben. Und wenn du um Brot bittest, wird er dir keinen Stein geben. Also konkret beten. Gott ist der Geber aller guten Gaben. Gott gibt uns nur Dinge, die für uns gut sind. Also wenn wir den Willen Gottes beten wollen, wir müssen herausfinden, ist das gut für mich? Ist das gut für den anderen? Ist das gut für das Reich Gottes? Ist das gut für meine Familie? Ja, Gott will nur das Beste geben. Ich werde nie vergessen, als wir mal so die Tabletten mal auf den Tisch auspackten, da kam unsere Tochter, die älteste Tochter, also die war noch junges Mädel, kleines Kind, kommt, Papa, ich will diese Bonbons haben, weil die so schön ausgesehen, rosa waren und was weiß ich, ich will diese Bonbons haben. Und dann haben wir gesagt, Kind, die sind jetzt nichts für dich, aber wenn du mal krank bist, kriegst du diese Bonbons. Also viele Gebete, die sind nicht nötig jetzt im Augenblick. Wir kriegen das, wenn wir brauchen, aber zu gegebener Zeit. Und deshalb, ich möchte auch eine ganze kleine Wahrheit vorausschicken. Viele Gebete werden erhört, aber zu gegebener Zeit. Wenn du reif bist, wenn du soweit bist oder wenn du es wirklich brauchst. Und Gott gibt uns nie was im Voraus. Weißt du, Gott ist sehr schlau. Er weiß, der Teufel würde uns wegnehmen oder uns berauben, wenn wir schon vorher haben. Aber er gibt uns in dem Augenblick, wenn wir brauchen. Gott ist super modern. Er arbeitet so, wie unsere Industrie heute arbeitet. Just in time. Alles im richtigen Augenblick. Du brauchst jetzt, das wird jetzt benötigt und es wird gerade geliefert. Und so arbeitet Gott. Gott gibt uns Dinge, die für uns gut sind und er wird uns nie was Falsches oder Verderbliches geben. So, er gibt uns Brot, wenn wir Brot brauchen. Er gibt uns Leben, wenn wir Leben brauchen. Er gibt uns Kraft, wenn wir Kraft brauchen. Ich hätte gerne immer alles im Voraus, so alles einpacken und im Koffer mitnehmen. Nein, Gott hat uns so eingerichtet, dass wir gar nichts mitnehmen. Hast du schon mal einen Vogel gesehen mit dem Rucksack? Der fliegt und Gott versorgt ihn in einem Augenblick, da wo es nötig ist, wo es gerade braucht. Oder ein Hund mit einem Rucksack. Es wird alles gegeben. Er findet immer das, was er braucht. Oder ein wildes Tier. Und deshalb, Gott sagt uns, wenn ihr auch fortgeht, nehmt nichts mit. Nehmt nicht gleich zwei Anzüge mit und nehmt nicht gleich zwei Paar Schuhe mit. Meistens, wenn die Leute verreisen, die nehmen viel zu viel mit auf die Reise. Ganz ehrlich, so viel brauchst du gar nicht. Es wird euch gegeben. Nur einen Stock mitnehmen oder so, was du gerade brauchst, was du anhast, was du auf dem Leib hast. Gott wird euch im richtigen Augenblick das geben. Wir müssen auch nicht vorher alles planen und vorbereiten. Was werde ich sagen? Wie werde ich reden? In der Bibel heißt es, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und der Heilige Geist wird euch, wenn ihr vorm Gericht seid oder wenn ihr irgendwo euch verantworten müsst, er wird euch das Richtige geben im richtigen Augenblick. Also, du musst eines wissen, wenn du Kind Gottes bist, du bist gut versorgt. Gott meint es gut mit dir, er ist dein Vater und der Vater weiß, was das Kind im richtigen Augenblick braucht. Neue Schuhe, neue Hosen, neuen Anzug oder neue Garderobe, egal was. Gott weiß, was du gerade im Augenblick brauchst und das wird er dir geben. Er würde uns nie etwas geben, was uns verderben würde. Also, wenn du betest, du kannst sicher sein, Gott sortiert die Gebete und schnipselt es so zusammen und stellt so zusammen, wie du es brauchst. Er weiß, wenn du das bekommst, wenn du jetzt 1 Million bekommen würdest, du wüsstest gar nicht, was du damit anfangen wirst. Du wirst dich angeben, gleich ein Boot kaufen und gleich, was weiß ich, Häuser kaufen und gleich Geschenke machen und großzügig sein und du wirst hinterher bettelarm werden. Gott weiß, wie er uns behandeln kann, was er uns zumuten kann, was er uns anvertrauen kann. Er würde, wenn er dir was geben würde im Voraus, du würdest dich vielleicht überfordern, das würdest du gar nicht verkraften, dazu bist du ja gar nicht fähig. Denk doch drüber nach. Dazu hast du gar keine Kraft, das auszuführen. Stell dir mal vor, Gott würde dir das geben, was du dir wünschst. Du würdest es zusammenbrechen, denn es wäre zu groß. Weißt du, Gott beschenkt uns über Bitten und Verstehen, er gibt uns ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Aber das könntest du gar nicht verkraften, wenn du das bekommst du, das könntest du gar nicht nach Hause bringen. So groß ist nicht mal deine Tasche oder dein Rucksack. Und wenn er uns etwas geben würde, vielleicht, dem du nicht gewachsen bist, das würde dir Schaden zufügen in deiner Seele. Oder das würde dich sogar krank machen. Oh Gott, was soll ich damit machen? Was soll ich machen? Ich werde nie vergessen, da sind wir hier in der Friedrichstraße, in einem Gottesdienst, wo ich früher meine Gemeinde hatte. Die Herrlichkeit Gottes war so da. Da steht einer auf, die Knöpfe platzen, weil er war ein bisschen dicker, die platzen und sagen, oh Gott, hör auf zu segnen, ich platze. Verstehst du? Gott segnet uns nur in dem Maße, dass wir noch nicht platzen. Wir würden platzen. Wir würden einfach so aus dem Leim gehen. So, er würde uns nie überfordern. Das ist so wichtig, Geschwister, dass wir wissen, was Gott uns gibt. Das ist immer gut. Immer so in Salamitechnik. Scheibchen für Scheibchen. Das gibt Gott. Er würde uns auch nie etwas geben, das uns in die Arme des Teufels treiben würde. Verstehst du? Dass uns übermütig machen würde, stolz machen würde, dass wir uns etwas einbilden. Schau her. Gott gibt dem Demütigen Gnade. Deshalb ist die Frage, wenn wir beten, bin ich wirklich demütig? Kann ich das verkraften, ohne dass es mir in den Kopf steigt? Wir sollten zuerst einmal nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann heißt es in meiner Bibel, und solches alles, Matthäus 6, Vers 33, und dann wird uns solches alles, was wir brauchen, zufallen, Kleidung, Nahrung, Obdach oder was auch immer ist. Wenn wir für das Reich Gottes sorgen, sorgt Gott für unsere Bedürfnisse, für unsere Kleidung, für unsere Nahrung. Deshalb, unsere Priorität soll es sein, wenn wir beten. Das ist nach dem Willen Gottes beten. Herr, dein Reich komme. Ich komme jetzt wieder aufs Vater unser zurück. Dein Wille geschehe. Und wenn du das betest, dann wird Gott dich versorgen mit allem, was du brauchst. Als Kind Gottes, ich möchte dir einfach nur eines sagen. Du darfst sorglos leben. Du bist in guten Händen, von guten Mächten wunderbar geleitet und geführt. Gott sorgt für dich, was du brauchst, also was deine natürlichen Bedürfnisse sind. Das ist alles gesorgt. Du solltest viel mehr um das Reich Gottes sorgen. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, an der wir stehen hier heute. Zu oft beten Christen für Dinge, die sie gar nicht beten müssten. Gott weiß, was du zum Leben brauchst. Er hat schon alles vorbereitet. Er sagt, schau doch die Lilien im Tal an, schau doch diese Blumen hier an, auf dem Bild. Verstehst, sie blühen und die fallen wieder runter, dann kommen dann Früchte und nächstes Mal kommen wieder Blumen und die Blätter. Gott sorgt für die Natur, schau den Spatz an. Auch wenn die Vögelchen langsam aussterben. Trotzdem, schau die Spatzen an. Gott sorgt für die Spatzen, für die Sperlinge. Und ihr seid mehr als so ein Spatz, so ein Sperling, so eine Taube. Was machen eure Tauben? Die jetzt gut. Zwei sind schon ausgebrütet, so und dank. Die haben Tauben auf dem Balkon. Ist doch schön. Der trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles zufallen. Gott sorgt. Wenn ich so die Tierchen anschaue, ich bin begeistert. Gott sorgt für die Natur. Nur der Mensch macht sich so viel Gedanken. Was werden wir tun? Wie werden wir leben? Und dann betteln sie nur um natürliche Bedürfnisse, für die schon längst gesorgt ist. Dass er alles da, nur ist nicht richtig verteilt. Das ist das Übel. Die Welt könnte 20 Milliarden Menschen ernähren, aber die sind nicht gerecht verteilt. Da sind gierige Leute dahinter, die alles nur für sich beanspruchen, Materialisten. Aber wenn es gerecht verteilt werden würde, wenn Jesus mal auf diese Erde kommt und das messianische Reich aufrichtet, da wird Friede und Gerechtigkeit herrschen. Trachtet nach der Gerechtigkeit, heißt es hier. Nicht nur das nach dem Reich Gottes. Weißt du, du musst nicht mehr haben, als was du brauchst. Wenn ich dann Leute manchmal anhöre, da stehen sie vom Kleiderschrank und beten, lieber Gott, zeig mir, was soll ich heute anziehen. Verstehst du? Manche Leute haben, die wissen nicht einmal, was sie anziehen. Oder was soll ich heute kochen? Manche Leute wissen nicht, was sie zu essen, was sie einnehmen sollten, was sie herrichten sollten. Und die haben höchstens eine Mahlzeit am Tag. Also wir sollten nach der Gerechtigkeit trachten. Und wir sollten nicht so gierig sein und ja, materialistisch eingestellt sein. Gott weiß, was du zum Leben brauchst. Dafür hat er gesorgt. Die Schöpfung sorgt dafür und der ist schon bereits durch die Schöpfung gegeben. Nur ist es ungerecht verteilt. Deshalb, wir sollen auch als Christen lernen, zu teilen und mitzuteilen, weiterzugeben, für die Armen zu sorgen. Dein Reich komme. Viele Christen beten für Dinge, die Gott gar nicht gewollt hat, die gar nicht wirklich sind, die gar nicht nötig sind, die nur Nebensächlichkeiten sind. Herr, gib mir einen Parkplatz, hat neulich einer gebetet. Verstehst du? Du musst nur suchen und du findest schon einen Parkplatz. Es ist schön, dass du einen Parkplatz findest, aber das sind nichtige Gebete. Eigentlich solltest du Gott loben und preisen und dann suchst du, fährst ein paar Mal rum, dann lernst du die Gegend gleich kennen. Nur nebenbei. Aber, weißt du, wir beten manchmal für belangloses Bagatellzeug. Gott möge uns vergeben. In aller Liebe. Das ist nicht im Willen Gottes. Wir sollen um das Reich Gottes beten. Wenn ich die Gebote höre, was der Paulus schreibt. Er schreibt, bitte betet, damit das Evangelium laufe. Betet, dass ich Freudigkeit habe. Betet dafür, dass die Sache des Herrn Jesus Christus verkündigt wird. Das hat Priorität. Nicht, dass ich einen Parkplatz finde, in aller Liebe. Du darfst schon deinen Parkplatz finden. Gott wird schon für einen Parkplatz sorgen. Aber wir bitten manchmal für so belangloses Zeug, für bürgerlichen Kleinkram. Spießbürgerlich sind wir. Entschuldigung. Wie sind wir Bettler? Wir beten nur für persönliche Belange und beten egoistische, selbstsüchtige Gebete. Mich und mein und mir. Oh Gott, du siehst das und das. Wir haben unser Leben Jesus übergeben. Und das ist eine große Wahrheit. Ich bin ein Kind Gottes. Er ist mein Herr, ich diene ihm. Und weil ich ihm diene, als sein Knecht, als seine Magd oder was auch du bist, du darfst wissen, der Herr versorgt dich seinen. Ein Soldat, der in den Krieg geht, der sorgt sich nicht um die tägliche Nahrung, um die Munition. Er muss nur auf den Feind schießen. Er muss seine Arbeit tun in 1. Korinther 9, Vers 9. Dann das Gesetz von Moses, dort heißt es, wird geschrieben, 5. Mose 25, Vers 4. Paulus bezieht sich darauf, 1. Korinther 9, Vers 9. Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Sorgt Gott etwa auch um den Ochsen, ja. Gott hat sogar um den Ochsen gesorgt. Wenn du für Gott arbeitest, Gott sagt, du darfst auch genießen und essen. Unser Anliegen soll das Werk Gottes sein. Unser Gebetsanliegen. Mein Thema ist heute, bitte im Willen Gottes. Dein Reich komme, Herr. Wir sollen viel mehr um das Reich Gottes bitten. Und dann gibt er uns auch das tägliche Brot. Das machst du noch nebenbei. Nachdem du gebeten hast, dein Reich komme, gib uns unser tägliches Brot heute. Und nicht für morgen und übermorgen und nächstes Jahr und nächste Woche. Nein, das tägliche Brot für den Augenblick, für heute. Ich habe eines gelernt in meinem Leben als Pastor. Weißt du, manche Gemeinden waren klein, wo ich mal gedient habe. Und die haben gesagt, wir trauen dich nicht einzuladen, Bruder Matthäus. Wir können nicht mal die Spesen bezahlen. Ich habe gesagt, ich will gar nichts. Ich will von euch kein Geld. Ich predige das Wort Gottes. Und wenn ich richtig predige und die Wahrheit predige und Gott segnet mich, dann brauche ich mich nicht sorgen um meine Auskunft über meine Spesen. Ich werde gut von Gott bezahlt. Gott bezahlt es seinen gut. Glaub mir das. Wir dienen Gott nicht billig. Und gerade in solchen Gemeinden, wo ich mal gedient habe, wo die gesagt haben, Bruder, wir trauen dich nicht einzuladen, habe ich mehr bekommen wie in manche große Gemeinden, die gesagt haben, wir können dich bezahlen. Nur in aller Liebe. Wenn unser Dienst stimmt, wenn unser Einsatz stimmt, wenn unser Leben stimmt, wird Gott uns mit dem Richtigen versorgen. So, die Botschaft muss stimmen. Und dann stimmen auch Gottes Fürsorge. Und ja, Gott deckt unsere Bedürfnisse. Wir sollen nicht nach dem Geld gucken und nach dem Materialismus gucken, was springt man dabei raus. Wir sollen nur Gott dienen. Und wenn wir Gott dienen, in ehrlicher Art und Weise, wird Gott für uns streiten, für uns arbeiten. Da wird der Himmel für uns arbeiten, die Schöpfung für uns arbeiten. Plötzlich wächst bei dir auf dem Balkon was. Oder was weiß ich. Plötzlich, ja, Elia wurde von Raben versorgt. Oder von der Witwe hier versorgt. Wir brauchen nicht etwas Übermäßiges. Verstehst du? Wir brauchen keine Millionäre, die das Reich Gottes bauen. Nein, Witwen und Waisen, die bauen das Reich Gottes. So steht es in der Bibel. 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 8. Da heißt es, wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, sollen wir uns genügen, zufrieden sein, dankbar sein. Ich muss mich nicht für meine Bedürfnisse sorgen als Kind Gottes. Gott sorgt für mich. Gott sorgt für sein Kind. Oder wenn Gott nicht für dich sorgt, dann ist Gott ein Lump. Taugt nicht Gott zu sein, verstehst du? Denn ein richtiger Vater sorgt für seine Kinder, für seine Familie. Und Gott sorgt für seine Kinder. Glaub mir das. Er ist kein Lump. Nur Menschen, die Gott nicht richtig gehören, die so wild herumstreunen, die nicht zur Familie Gottes sich zählen, mal da, mal dort, mal hier und da und so weiter, für die, freilich, dass für die nicht gesorgt wird. Und manche wundern sich, warum sorgt Gott nicht für mich, weil sie nicht im Willen Gottes sind. Aber wenn du bei der Familie Gottes bist und im Hause Gottes bist, im Hause Gottes ist Brot die Fülle. Halleluja. Mir liegt das Reich Gottes am Herzen. Weißt du, und wenn das an deinem Herzen liegt, die Ausbreitung des Evangeliums, der Bau des Reiches Gottes, die Ermutigung der Kinder Gottes, das ist meine Botschaft, warum ich auch hier stehe. Ich möchte die Kinder Gottes zurüsten, Helden zu sein. Und wenn du ein Held bist, ach, dann geht's dir gut und dann geht's auch mir gut. Verstehst du, wenn du gesegnet bist, dann habe ich ein Feedback. Wir haben Geschwister, die uns unterstützen, die einfach uns unterstützen, damit wir das Evangelium hier verkündigen können, weil sie das Wort bekommen und das. Da kommt ein Feedback. Da spenden sie gerne von Herzen, bringen sogar den Zehnten in das Kornhaus Gottes, das ist das Brothaus, verstehst du? Die unterstützen gerne. Aber wo nichts ist, wo man nur unterhalten wird oder wo man sich zankt und streitet oder wo man nur oberflächlich ist oder nur ja Konzerte macht und vieles andere mehr, alles schön und gut. Aber das Wichtigste ist, bekommt die Seele was. Und wenn die Seele etwas bekommt, dann gibst du gerne weiter. Dann verschenkst du dich. Und so geht's mir. Ich habe keine Sorge. In den letzten 50 Jahren, wo ich Gott diene, habe nie Mangel gehabt. Ich habe Gott gedient. Ich habe Urlaub gehabt. Ich habe alles Mögliche gehabt. Weißt du, Gott sorgt, dass es funktioniert. Man muss auch ein bisschen flexibel sein. Lasst euch genügen. Im Wohnwagen wohnen. Wild campieren. Verstehst du? Oder vieles andere mehr. Bescheiden sein. Mir liegt die Verwirklichung des Willens Gottes an meinem Herzen, auf meinem Herzen und in meinem Leben. Weißt du, nicht was mir gefällt, sondern was dem Herrn gefällt. Ich frage immer wieder, gefällt es dem Herrn? Was ist der Wille Gottes? Wir müssen das immer wieder erfragen, uns erkundigen. Was will Gott von uns? Und wir müssen tagtäglich darum fragen. So. Ich frage mich immer wieder, was gefällt Gott in meinem Leben und was gefällt Gott nicht in meinem Leben? Und das habe ich schon die Lösung. Viele Fragen werden schon beantwortet, wie ich im Willen Gottes bete. Wie kann ich Gott mehr Freude machen, ist eines meiner Fragen. Wie kann ich meinen Vater im Himmel erfreuen, wenn ich gute Noten nach Hause bringe? So war es bei mir in der Schule. Verstehst du? Dann sagt die Mutter, oh, das, mein Junge, ich bin stolz auf dich. Gott sollte stolz auf dich und auf mich sein, weil wir das tun und das getan haben, was er wollte, was er sich vorgestellt hat, was er sich gewünscht hat? Wie kann ich das Optimale für Gott in meinem Leben erreichen? Das sollte unser Gebet sein. Das sollte unsere ständige Frage sein. Vater im Himmel, wie kann ich dir am meisten Freude bereiten? Nicht, dass ich viel predige und viel evangelisiere und viel missioniere, sondern dass du viel an mir arbeiten kannst. Manche Leute sind entsetzt, die möchten viel für Gott tun, aber Gott möchte viel an uns tun, dass ich Gott zur Verfügung stehe. Er ist der Töpfer, ich bin der Ton. Herr, modelliere mich, forme mich, präge mich, brenne mich, lackiere mich, was auch immer ist. Wenn ich das Optimale für Gott in meinem Leben erreiche, dann bin ich am erfolgreichsten. Ich muss nicht groß leistungsfähig sein. Geschwister, wir müssen von der Leistungsreligion wegkommen. Gott muss durch uns wirken. Und Gott muss in uns wirken. Und je mehr Gott in uns wirkt, desto mehr passiert durch uns. Dann werden wir ein Segen sein. Da wurde in einer Sonntagsschule bei uns in Süddeutschland, damals in Heilbronn, haben wir ein Missionsopfer, was heißt Missionsopfer gehabt, aber da war auch in der Sonntagsschule, auch die Sonntagsschule hat mitgewirkt. Da wurden die Kinder gefragt, was möchtest du werden? Der eine wollte Feuerwehrmann werden, dann der wollte zur Polizei gehen. Und da war ein Mädchen und er sagte, ich möchte ein Segen sein. Verstehst du? Ich möchte ein Segen sein. Das ist mehr als Polizei und Feuerwehr. Ich möchte ein Segen sein. Und ich habe viel nachgedacht über dieses Mädchen. Die einfach sich gewünscht hat, ich möchte ein Segen sein. Ein Segen für andere Menschen. Aber du kannst für andere Menschen nur ein Segen sein, wenn du im Willen Gottes bist. Wenn Gott mit dir verbunden ist. Wenn Gott zu dir redet. Und dazu brauchst du eine Vision von deinem Leben. Ich möchte ein Segen werden. Bete im Willen Gottes. Da musst du keine großen Gebete sprechen. Herr, ich möchte ein Segen sein. Heute an diesem Tag. Heute, wenn ich nach Hause komme. Heute, wenn ich mit meiner Familie rede, mit meiner Familie bete. Ich möchte ein Segen sein. Mich interessiert der Wille Gottes für mein persönliches Leben. Was stellt sich Gott von mir vor? Ja, dass ich mich frage, wozu bin ich geboren? Wozu bin ich auf dieser Welt gekommen? Ich möchte ein Segen sein. Verstehst du? Das ist was ganz Tolles, was Süßes. Die war vielleicht 7 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, wo die das alles her hat. Aber manchmal kriegen Kinder mehr mit wie Erwachsene. Ich möchte Pastor werden. Ich möchte Missionar werden. Und dann wirst du Missionar und dann wirst du nach kurzer Zeit nach Hause geschickt, weil du auf dem Missionsfeld gar nicht taugst, nicht kannst, nicht zurechtkommst, bist am falschen Platz, zur falschen Zeit. Ich möchte zur Verherrlichung Gottes sein. Ich möchte ein Segen sein. Nicht um irdische Erfolge irgendwie Millionär werden. Nein, ein Segen. Ein Segen. Was ist das? Der Segen und die Segnungen, die kommen nicht automatisch, sondern wenn ich Jesus in mir so voll von Jesus bin, so voll von seinem Heiligen Geist bin, dass ich Jesus verherrliche, einfach Jesus auslebe, Jesus praktiziere. Tu einfach die Aufträge, die der Herr dir gibt. Wir sind ja nur Knechte und Mägde. Paulus geht sogar noch so weit, dass er sagt, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Der macht alles. Der geht durch Dreck für seinen Herrn. Verstehst du, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Der geht durchs Feuer, was auch immer ist. Als ich meine Frau pflegte, 7 Jahre muss ich da durch. Ich dachte, lieber Gott, was ist das? Verstehst du, zuerst habe ich Gott ins Handwerk gepfuscht, als ich gesagt habe, als meine Frau da am Bett sitzt, ganz stramm und sagt, Johannes, der Herr hat heute Mittag zu mir gesprochen, ich werde dich heimholen. Für mich war es, sie wird sterben. Verstehst du? Und ich bin nach Hause gegangen, lieber Gott, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht tun, dass du meine Frau mir wegnimmst. Ich möchte noch einiges unternehmen mit meiner Frau und so weiter. Und was ist passiert? Ich habe meine Frau behalten dürfen, aber sie wurde im Pflegefall. Nach dem Schlaganfall und so weiter. Und ich war außerhalb des Willens Gottes. Aber Lob und Dank, ich habe gerade in der Situation unheimlich viel gelernt. Du glaubst gar nicht, was ich gelernt habe. Heute verstehe ich jeden, der so einen Familienmitglied pflegt, Mann oder Frau. Ja, ist nicht leicht. Ich habe den Willen Gottes getan. Und weißt du, dann habe ich, ja, ich kann euch gar nicht sagen, was ich getan habe. Also solche Arbeiten, die würdest du nicht einmal in deinen Gedanken dir einfallen. Aber das muss ich tun. Mir blieb nichts anderes übrig. Und dann hat der Herr zu mir gesagt, was ihr den Geringsten einem getan habt, habt ihr mir getan. Auch wenn es seine Frau ist, verstehst du? Was ihr einem der Geringsten getan habt. Ich will das nur sagen. Weißt du, manche Leute denken, na, muss man was als Großes tun. Ich musste mit der Hand die Scheiße aus dem Arsch rausholen, weil ich nicht keinen Stuhlgang mehr machen konnte. Du musst denken, das muss ein Pastor machen, sowas Ekliges. Aber der Herr hat zu mir gesagt, was ihr den Geringsten einem getan habt, habt ihr mir getan. Tut alles so ganz klein. Und dann predige ich doch trotzdem das Evangelium und geniere mich nicht. Und was du einem anderen Menschen getan hast, egal wie, das hast du Jesus getan. Im Willen Gottes beten. Und ich weiß, was es bedeutet. Weißt du, den Willen Gottes zu umgehen, so an dem Willen Gottes sich vorbeimogeln, wie ein Slalomfahrer, da irgendwo im Schneebergen, verstehst du, da einfach vorbei. Gottes Wille ist ein Geheimnis. Das muss man verstehen, was das wirklich ist. Dein Wille geschehe. Wenn er uns gewollt hat, und Gott hat uns gewollt, und Gott hat uns geplant, und wir sind für was ganz Großes bestimmt, aber wir müssen zuerst mal Drecksarbeit tun, Geschwister. In aller Liebe, ob es uns passt oder nicht. Und Jesus war sanftmütig und von Herzen demütig. Der hat Drecksarbeit getan. Der Sohn Gottes sägt mit der Säge, hackt mit der Acke, mit der Axt, arbeitet auf der Baustelle. Verstehst? Jesus, der Zimmermannssohn, was der alles so gemacht hat, als Ältester auf die jüngeren Geschwister aufzupassen. Das war der Sohn Gottes. Gott hat uns für den Thron bestimmt, für seine Herrlichkeit, für seine, dass wir mit Christus regieren. Aber zuerst einmal müssen wir die ganze Drecksarbeit machen. In aller Liebe. Und hier ist unser Ausbildungsplatz. Dein Wille geschehe. Herr, hilf, dass ich das alles verkrafte. Wie habe ich oft gebetet? Lieber Gott, gib mir Kraft, stärke mich, steh mir zur Seite. Ohne dich kann ich gar nichts tun. Da lernst du beten. Wenn die Frau auf dem Boden liegt und du kriegst sie nicht hoch. Und du bist allein und du musst warten, bis die Pflege kommt. So, denk darüber nach, wozu du aus Ägypten rausgezogen bist. Wozu hat Gott dich aus der Welt rausgeführt? Wozu hat er Israel damals befreit und erlöst und so weiter? Warum hat er Abraham aus Ur in Chaldea gerufen? Gott wollte was haben. Und dann muss der arme Kerl warten. Jahre, Jahrzehnte warten, bis er 100 Jahre alt ist, bis er endlich mal seinen Isaak bekommt. Wenn Gott der Reiseleiter ist, der führt uns auf rechter Straße und er will von uns, Dinge, die wir gar nicht für möglich halten, schöpferisch zu sein, kreativ zu sein. Wie mache ich das? Wozu sind wir hier? Was ist der Zweck unseres Lebens? Denk drüber nach. Bitte, wenn du betest im Willen Gottes, du darfst eines bitten, Gott, gib mir Kraft, dein Werk zu tun. Deine Arbeit zu tun. Die Arbeit, die mir vor die Hände liegt oder vor die Füße liegt. Dass ich anpacke, dass ich nicht resigniere, dass ich nicht mutlos werde, dass ich nicht traurig bin, dass ich nicht enttäuscht werde und dass ich mir das Leben nicht nehme. Das ist alles drin. Dass ich nicht verzweifle. Überleg einmal, warum hat Gott dich geheilt? Warum hat Gott dich gesegnet? Warum hat Gott dich bis hierher geführt? Was sind die Absichten Gottes für dein Leben? Und dann sag, Herr, ich möchte genau im Zentrum deines Willens sein. Ich möchte nicht irgendwo am Rande mich bewegen. Ich möchte das tun, was du willst. Ich möchte in diesem Urplan, in diesem Generalplan Gottes mich einfügen und meinen Platz finden. Leider Gottes gibt es so viele unwissende Christen, weil sie den Willen Gottes nicht kennen, beten sie allen möglichen Blödsinn zusammen. Mehr Heiligen Geist. Für was brauchst du mehr Heiligen Geist? Damit du besser jodeln kannst? Oder sonst was? Wir brauchen den Heiligen Geist, um seine Zeugen zu sein. Wir sind die größten Feiglinge, die es gibt, wenn es um Jesus geht. Dass wir Jesus bekennen, dass wir Jesus ausleben. Deshalb brauche ich den Heiligen Geist. Jodeln brauche ich nicht. Das kann ich auch so. Verstehst? Viele sind unwissend. Aus Mangel an Erkenntnis des Willens Gottes oder des Namens des Herrn oder des Herrn überhaupt geht das Volk Gottes zugrunde. Viele machen sich keine Gedanken, keine Gedanken, wie man ja, Gott dient. Sie wollen immer andere belehren. Ich bin manchmal erschüttert über die Christen. Ich halte von diesen lieben Heilandsleuten nicht viel. Entschuldigung, tut mir leid. Also, die wollen andere bekehren, andere erwecken, andere, was weiß ich. Zuerst muss man selber erweckt werden. Zuerst muss man selber bekehrt werden. Zuerst muss man selber von Gott berührt werden. Ja, aber selbst da schlafen sie und dann bittet Herr, gib Erweckung wie vor Zeiten, lass große Wunder, Herr, geschehen. Ich kann schon seit 50, 60 Jahren nicht mehr schlafen. Verstehst du, wenn ich die Christen sehe, wie sie die Zeit verplempern und vergeuden, viele machen sich keine Gedanken, was der Wille Gottes ist für ihr persönliches Leben. Wenn jeder vor seiner Haustür kehrt, das ist das Gesetz bei den Schwaben, die Schwaben haben die Kehrwoche. Wenn jeder vor seiner eigenen Haustür kehrt, dann wird die Stadt am schnellsten sauber. Wenn jeder Christ erweckt und aufwacht aus dem Seelenschlaf, aus dem Schlaf der Oberflächlichkeit und Gleichgültigkeit und der Trägheit und der Lauheit, da haben wir Erweckung in Deutschland in ein paar Sekunden. Aber die schlafen ja alle. Tut mir leid. Die beweihräuchern sich gegenseitig und preisen einen nach dem anderen in den Himmel hoch, verstehst du? Himmel hoch jauchzend. Und dann, wenn es dann darauf ankommt, im persönlichen, privaten, praktischen Leben, taugen sie zu nichts. Da brechen sie zusammen. Ja, und wenn du die Leute, die um Erweckung und Bekehrung bitten, verstehst du, die stecken selbst bis zum Hals im Sumpf. In aller Liebe. Sind geistlos, sind lieblos und wollen andere bekehren. Bekehr dich selber mal. In aller Liebe. Petrus, wenn du dich der mal eins bekehrst, dann stärke meine Brüder, deine Geschwister. Wenn du dich mal bekehrst, ich habe oft gedacht, lieber Gott, war der Petrus nicht bekehrt? War er nicht entschieden genug? Der hat ja sogar seine Frau verlassen und ist Jesus nachgefolgt, dass die Schwiegermutter sogar Kopfschmerzen bekommen hat. Deswegen. Und Jesus sie heilen musste. Petrus sagt sogar, wir haben alles verlassen, Herr. Und der Herr sagt, und wenn du dich mal bekehrst. Viele Menschen sehen nur den Splitter in des Bruders Auge, aber sie sehen nicht den Balken in ihrem eigenen Auge. Wir sollten gar nicht mehr so viel um Erweckung reden. Wir sollen anfangen, zuerst einmal bei uns selber, vor unserer Haustür anzukehren. Viele leben in Dunkelheit und der Unwissenheit und wollen andere erleuchten. Herr, schenkt ihnen Licht, öffne ihre Augen. Und sie selbst sehen nicht, dass die Welt schon in Flammen steht, dass Jesus vor der Tür steht, dass der Herr die Türklinke schon in der Hand hat, dass der Herr Jesus kommt und wie ein Dieb in der Nacht und die meisten Leute schlafen findet. Woher weiß ich? Woher weiß ich, dass hier der Wille Gottes ist? Weißt du, ich muss bei mir selber anfangen. Ich möchte dich einladen, fang bei dir selbst an, an deiner Lebenstür, an deinem Lebenshaus zu arbeiten. So viele Fehler als Christ hättest du nicht begangen, wenn du dich nicht falsch verhalten hättest damals irgendwann. Hättest du nicht den falschen Mann, nicht die falsche Frau geheiratet, nicht den falschen Beruf gewählt, nicht Geld in einen löchrigen Beutel gesteckt oder was auch immer ist. Wenn du es gewusst hättest, wenn du die Erkenntnis gehabt hättest, aber du hast nicht Erkenntnis gehabt und jetzt wunderst dich, ja, Herr, gib ihnen Erkenntnis, gib ihnen mehr Licht, dass sie sehen die Wahrheit, dass sie, und die Wahrheit wird sie frei machen und selbst lebst du in der Lüge, machst dir was vor. Wenn du mehr Licht, Liebe und Heiligen Geist gehabt hättest damals, dann wäre vieles ganz anders gelaufen, wie es jetzt ist. Wenn du damals geschwiegen hättest, nur den Mund gehalten hättest, da wäre so viel Unheil erspart geblieben der Welt. Ja, in aller Liebe. Und einfach, wenn du damals gelassen hättest, Gott streiten lassen für dich, Gott für dich zu arbeiten, aber du warst so unvorsichtig, und hast durch dein Verhalten, durch deinen Fanatismus, durch deinen Übereifer, durch die, ja, gib Erweckung, Herr, wie einst vor Zeiten, hast du den Schaden noch vergrößert, bei dir selbst und bei den anderen auch noch, und die Sache noch verschlimmert. Da war nichts im Willen Gottes, da hat der Teufel einen geritten, in aller Liebe. Und einer reitet uns immer, hat Luther mal gesagt, entweder Gott oder der Satan. An ihren Früchten soll die erkennen, steht in der Heiligen Schrift. Und da siehst du, ob du in der Wahrheit warst oder nicht, ob du im Willen Gottes warst oder nicht, an den Früchten. Was ist dabei rausgekommen aus der ganzen Geschichte, aus dem ganzen Stress, aus dem ganzen Einsatz, aus der ganzen Aktivität? Was ist unterm Strich dabei rausgekommen? Wärst du damals aufgeklärt gewesen, das, was du vielleicht heute jetzt weißt in diesem Augenblick, wenn du es gewusst hättest, was du jetzt weißt, dann hättest du die Dinge ganz anders aufgefasst. Du hast gesagt, Herr, geh du an der Tür. Da sitzt schon wieder der Teufel und die Sünde lauert wieder vor der Tür. Und was weiß ich, was da ist. Hätte sie ganz anders reagiert. Hätte sie ganz anders verhalten. Geschwister, lasst uns ganz ehrlich sein mit uns selber. Wir spielen so viel Theater. Dein Wille geschehe, ist mein Gebet hier heute und bete immer im Willen Gottes. Unsere Ahnungslosigkeit ist Schuld für so viele Misserfolge in unserem Leben. Unsere Ahnungslosigkeit, weil wir nicht so vorbereitet sind. Wir haben nicht gewusst, was der Wille Gottes ist. In Epheser Kapitel 5, Vers 17, da ist die Aufgabe, die wird beschrieben. Und darum werdet nicht unverständig, liebe Epheser, sondern verständig, dass ihr wisst, was des Herrn Wille sei. Wir können dumm und dümmer und am dümmsten sein, weil wenn wir nicht den Willen Gottes kennen. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Durch Bibelstudium, durch Bibellesen, durch Gebet, durch Hören auf das Wort Gottes aus der Predigt. Gottes Willen muss man verstehen. Und wenn du den Willen Gottes nicht verstehst, reitet dich der Teufel. Er lenkt es. Er hat die Zügel fest in der Hand. Und du kannst auch nicht den Willen Gottes beten. Du kannst nicht sagen, Herr, mach das und das. Dann reagierst du im Fleisch, so wie ich damals im Fleisch reagierte. Oh Herr, das kannst du nicht tun. Ich habe dich lieb und du bist doch der liebe Vater. Weißt, wir denken, der liebe Gott ist so der liebe Mann, der nichts Böses tut. Nein, Gottes Wille ist manchmal sehr hart. Denk an den Herrn Jesus Christus ans Kreuz mit dir. Verstehst du? Das war der Wille Gottes bei Jesus. Und hatten dann noch eine Dornenkrone drauf. Weißt du, sich dem Willen Gottes beugen. Ich weiß, wie hart es ist. Und ich bin nicht der Einzige. Ich hätte es eigentlich wissen sollen. Aber wir sind Menschen. Ich habe in Heilbronn jemanden gehabt in meiner Gemeinde. Eine 17-Jährige nimmt sich das Leben. Es war so ein Schock in der Gemeinde. Ein gläubiges Mädchen war in der Jugendstunde und nimmt sich das Leben. Mein Sonnenschein, mein Sonnenschein. Und hat gesagt, lieber Gott. Und diese Frau hat ja gesagt, lieber Gott, wenn du mir meine Tochter nimmst und so weiter. Die hing so an ihrer Tochter, war geschieden und war das einzige Kind, was sie hatte. Ein schönes, blondes Kind. Wenn du mir dein, und das Kind war kurz kränklich, also einigermaßen schwer kränklich, nicht noch ein bisschen kränklich, sondern es war krank, wirklich. Gott, wenn du mein Kind nimmst, ich werde dir absagen. Und das Kind nimmt sich das Leben. Was willst du jetzt dazu sagen? Weißt du, wir müssen Gottes Willen erkennen. Und Gott weiß, wer reif ist und wer nicht reif ist. Und wer soweit ist. Um Gottes Willen zu erkennen, brauchst du ein verständiges Herz, ein urteilsfähiges Herz und einen urteilsfähigen Geist. Und nur das vernünftige Herz erkennt die Pläne und die Wege Gottes. Denn die Bibel sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Wer die Bibel nicht kennt, hat einmal ein Kirchenvater gesagt, der kennt Gott nicht. Kennst du deine Bibel? Ja doch, es ist schwarz mit Goldeindruck. Und was weiß ich. Und es verstaubt, liegt dort im Regal. Ja. Kennst du deine Bibel? Und wenn du deine Bibel nicht kennst, weißt du auch nicht, was der Wille Gottes ist. Dann renn doch nicht zu den Wahrsagern und frag nicht, hast du ein Wort des Herrn für mich? Lies die Bibel, da steht in schwarz auf weiß, was du wissen solltest. Nur in der Bibel ist der Wille Gottes uns offenbart, festgelegt und festgeschrieben, schwarz auf weiß. Was ich euch heute sage, das tut. So hat Gott Israel gesagt, so sagt es auch uns. Wer die Bibel nicht kennt, betet Unsinn zusammen. Da betet ihr für, dass die Kuh kalbt, verstehst du, und dass da die Königin eine glückliche Niederkunft hat und was weiß ich, für was sie alles noch zusammen beten. Aber wenn du die Bibel, das Wort Gottes kennst, du weißt, du musst viel mehr für dich selbst beten, nicht für die anderen. So viele Christen beten so gerne für die anderen. Und der Teufel versteht sie, so abzulenken für die Frau und für den Mann dort und für das Geschäft hier. Fang an, für dich selbst zu beten. Paulus sagt, was nützt es, wenn ich anderen predige und selber verwerflich werde? Wer die Bibel nicht kennt, betet Unsinn zusammen. Halt es fest. In der Bibel haben wir viele Gebete, die sind einfach nur Gespräch mit Gott. Hier hörst du, wie Menschen mit Gott reden und beten und wie sie Gott ihr Leben vorlegen, wie sie Gott anbeten. Eigentlich ein großer Teil des Gebetes ist Anbetung Gottes. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit und dein ist die Macht. Bis in alle Ewigkeit, Halleluja. Gott will nicht nur ein Nothelfer sein, das ist er auch. Aber er will unser Vater sein, unser Gott sein, unser Herr sein. Deshalb, hier auf meiner Seite, auf meiner Homepage-Seite, dort gibt es die Bibelschule, die Bücher der Bibel, die wir durchgearbeitet haben mit der Gemeinde und so weiter. Das sind Glaubenskurse, die dich tiefer in die Wahrheiten hineinführen. Mal buddle ein bisschen, grab ein bisschen. Und du wirst merken, du wirst ein Würmchen finden. Ein Krümel finden für deine Seele, dass du weißt, ja, so ist ein Christ. Dort gibt es mehr als genug Bibellehre, meine Lieben. Ich betone, wie wichtig ist die Bibellehre. Als junger Christ, was glaubst du denn du, wie viele Bibelkurse ich belegt habe? Bei dem Evangelisten, bei dem Evangelisten, bei jenem Evangelisten. Ich konnte gar nicht genug Bibelwissen bekommen. Ich war ja unterbelichtet, als ich zum Heiland kam. Und alle Christen, die gläubig werden aus der Welt und Sünde und sogar aus der Religion und der Kirche, die sind unterbelichtet geistig. Und wir brauchen wieder das Licht Gottes. Dein Wort ist Licht auf meinem Fußweg. Und wie wird ein Jüngling seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an seinem Wort? Studiert das Wort Gottes. Gemeinde ist nichts für Dumme. Entschuldigung. Charismatische Spinner, verstehst du? Verstehst? Und dann rumflattern. Oder für fromme Hüpfer oder Ausgeflippte oder überdrehte Nervenkranke. Dafür ist die Gemeinde nicht da. Wer zu Jesus kommen will, der muss normal werden. Runter auf dem Teppich. Ja, in aller Liebe. Flattergeister werden von Gott nichts bekommen. Wahres Gebet ist mehr als nur eine gemütliche Stunde oder fromme Unterhaltung. Es ist mit Gott reden. Adam, das will ich von dir. Eva, das will ich von dir. Dass wir aus erster Hand Informationen bekommen für unser Leben. Das ist mein Wille für dich. Oder wie der Engel zu der Mutter Maria kommt. Du wirst schwanger werden. Herr, ich weiß gar nicht, ich habe gar keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie das passieren soll. Also bitte, ja, Maria, das wird passieren. Und dann sagt Maria etwas, mir geschehe, wie du gesagt hast. Wir sollen wieder marianisch werden, ihr Lieben, nicht katholisch, marianisch. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und Maria nachher, als sie auf der Hochzeit ist in Kana, die ist auch marianisch. Und dann sagt sie den Knechten, den Aposteln, die Krüge da gefüllt haben mit Wasser, das waren nicht die Diener vom Haus, das waren die Jünger. Und die Knechte, das waren die Knechte des Hauses, also Diener des Hauses von Nathanael damals wahrscheinlich. Was er euch sagt, das tut. Wunder passieren erst dann, wenn wir das tun, was er sagt, dann musst du gar nicht mehr viel beten. Du kannst dir die Hälfte deiner Gebete ersparen. Wenn du im Willen Gottes lebst, wird Gott alles für dich tun. Wasser in Wein verwandeln, deine Brote vermehren, sogar die Fischschwänze. Der Herr wird alles für dich tun. Er wird für dich sorgen. Deshalb studier die Bibel und Gott wird deine Bedürfnisse decken. Aber was machen die lieben Christen? Die wollen sich nur selbst profilieren. Die wollen nur ihr Ego auf Hochglanz bringen. Es geht um ihre Bedürfnisse. Die sind wie die frommen Bettler. Heiland gib, Heiland tu, Heiland macht es, Heiland tu und so weiter. Gott ist nicht Nothelfer. Das fünfte Rad am Wagen. Dass man erst zum lieben Gott geht, wenn alles brennt und nichts mehr läuft. Hast du schon mal in einem Ersatzreifen geguckt, ob da Luft drin ist? Mir ist mal passiert. Ich habe Loch gefahren und dann kein Problem, ich habe einen Ersatzreifen, ich kann Reifen wechseln und ich wechsle meinen Reifen, steht 0, nichts und dann merke ich, mein Ersatzreifen ist auch keine Luft drin. Ich habe mich um meinen Ersatzreifen nie gekümmert. Kümmerst du dich um deinen Ersatzreifen? Weißt du überhaupt, wo dein Ersatzreifen in deinem Auto versteckt ist? Ja. So sind viele Christen, sie kümmern sich nicht um den Ersatzreifen. Und dann ist die Panne da und dann ist das Jammer groß. Lieber Gott, was ist mit mir passiert? in der Gegenwart Gottes. Und Gott ist in seinem Wort gegenwärtig. Wenn du die Predigt hörst, das Wort Gottes, dann musst du nicht Bettler werden. Und dann musst du sagen, Herr, hilf, dass ich verstehe, was dein Wille ist. Und dass ich deinen Willen richtig verstehe. Richtig verstehe. Was will Gott von dir? Und du erfährst in der Predigt, was Gott will. Manchmal so ein Rema-Wort, so ein Stichwort. Wenn Rema geschieht, wenn Prophetie geschieht, und jede Prophetie ist einfach nur eine Auslegung vom Wort Gottes, nicht irgendetwas Neues. Glaub doch nicht, dass, wenn ein prophetisches Wort kommt, dass was Neues vom Himmel runterfällt. Nein, es ist das uralte Wort, das uralte Evangelium aus uralten Zeiten. Es ist nur eine Auslegung der Bibel, was Gott jetzt plötzlich aufschließt. Plötzlich wird es, aha, Mensch, das ist doch, ich habe schon immer gewusst, dass es so ist, aber nie dran gedacht. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Was ist der Wille Gottes? Bete im Willen Gottes. Und hier, denn das ist Gottes Wille für euer Leben, eure Heiligung. Nicht, dass du Millionär wirst, sondern eure Heiligung. Verstehst du mich? Dass ihr euch fernhaltet von der Unzucht, dass ihr ja ein reines Gefäß seid in seiner Heiligkeit, in Ehrbarkeit und so weiter. Heiligung ist, dass du für Gott da bist. Was Besonderes, dass du nach Gott fragst, dich für Gott interessierst, dass du für Gott lebst. Lieber Gott, hilf mir, dass du Nummer eins in meinem Leben bist. Weil der Teufel versucht ständig bei uns die Prioritäten zu verschieben. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, aber bei mir ist es so öfters. Es ist, ja, die Heilung ist keine abstrakt geistliche Haltung, dass jemand da verrückt spielt, sondern das Normalste auf dieser Welt. Herr, hilf mir. Öffne mir die Augen, dass ich sehe deinen Weg, den ich zu gehen habe. Heiligung manifestiert sich beim Beten. Plötzlich der Mensch redet mit Gott und er sagt, aha, Herr, das war's. Aha. Amen. Ja, so ist es. Und Herr, bleib es, soll so bleiben. Unsere Sprache verrät uns, wo wir herkommen, aus welcher Ecke. Wenn wir mit Gott geredet haben, wir werden göttlich reden, wir werden göttlich denken, wir werden göttlich uns benehmen. Gott will angebetet werden. Dein Name werde geheiligt. Aber wenn ich so die Christenheit angucke, Gott blamiert sich durch die Christen. Er sagt, oh, ich will gar nicht sehen und gar nicht, was sie treiben da. Ich mag das Geplärr eurer Lieder nicht. So steht es einmal in der Bibel. Vom Volk Gottes. Und die haben schön gesungen. Achtstimmig womöglich. Verstehst du? Ich mag das Geplärr eurer Lippen nicht. Der Name Gottes muss geheiligt werden durch unser Leben. Nicht durch unsere Worte. Und nicht durch das Äußere, sondern durch unser Leben wird Gott geheiligt. Dein Name werde geheiligt. Wie heißt es in der Bibel? Euretwegen wird der Name Gottes gelästert bei den Heiden. Das wollen auch Christen sein. Das sind Banditen. Die sind alle korrupt. Die sind nur alles, ja, Geldhaie. Schau, was die Welt über die Christen redet. Die spielen ja Theater. Und Gott sagt, denen will ich nicht gehören. Es sei denn, du brennst wirklich für Gott. Gott will, dass wir etwas Besonderes sind. Und das Besondere darf nicht missbraucht werden. Das ist heilig dem Herrn. Im Vater unser lesen wir das Mustergebet. Und Jesus zeigt, was in einem Gebet rein muss und rein gehört. Und was enthalten müsste. Geh mal durch, so langsam, Stück für Stück. Jesus hat uns gelehrt, dass wir um den Willen Gottes ringen. Sogar der Heiland musste selbst, als er den Weg nach Canossa, wollte ich sagen, nach Golgatha gehen sollte, hatte selbst gerungen. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und das hat er dreimal gefragt. Du siehst, wie wichtig für den Heiland der Wille Gottes war. Was er tut, dass es nicht nur so aus dem Ärmel geschüttelt ist. Und alles, was aus dem Ärmel geschüttelt wird, ist ärmlich in aller Liebe. Und Jesus ringt, Vater, ist es dein Wille? Ist es möglich, dass der Kelch an mir vorübergeht? Dieser Krug da. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Es ist ein Ringen um den Willen Gottes. So. Und bevor du betest, solltest du auch ringen. Vater, ist es möglich? Muss ich das unbedingt diesen Weg gehen? Red mit Gott darüber. Frag nicht die Menschen. Du fragst viel zu viel die Leute. Frag lieber den Gott, den lieben Gott und den Heiligen Geist. So, das nächste. Im Willen Gottes beten. Was ist das? 1. Thessalonicher 5, Vers 16. Seid alle, seid fröhlich. Wenn du zu Gott kommst, solltest du fröhlich zu Gott kommen. Nicht als ein Jammerlappen, ein Klageweib oder so weiter. Nein, das Reich Gottes ist Friede und Freude im Heiligen Geist und nicht Essen und Trinken und Saufen und Fressen. Friede und Freude im Heiligen Geist. Seid fröhlich. Wenn du in die Gegenwart Gottes gehst und da heißt, wenn du fastest, du sollst sogar dein Gesicht salben und dich ja, schön machen vor dem Herrn. Du betrittst den Raum, wo der König sitzt und man geht zu einem König würdevoll. Man zieht sich die besten Kleider an, die man hat, die man im Schrank hat. Dann betet ohne Unterlass. 1. Thessalonicher 5, Vers 16. Das heißt, konstant beten, regelmäßig beten, immer so Standby eingeschaltet sein vor dem Herrn. Ernsthaft beten oder das Gebet eines bewährten Menschen, schreibt der Jakobus, vermag viel. Einfach ohne Unterlass beten, immer mit Gott verbunden sein. Frag die Christen, sind sie das wirklich? Frag dich selber, bevor du andere fragst. Du musst nicht die andere fragen. Und ich will auch niemanden fragen, heb die Hand hoch. Dann heißt es weiter, sei dankbar in allen Dingen. 1. Thessalonicher 5, Vers 16. Denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Das ist der Wille Gottes. Fröhlich sein, ohne Unterlass beten und dankbar sein in allen Dingen. Das ist der Wille Gottes. Und sonst gar nichts. Und sonst gar nichts. Dankbarkeit ist der Wille Gottes. Wenn du nicht dankbar bist, brauchst du Gott gar nicht kommen. Spar dir das Gebet. Spar dir den Weg da nach irgendeinem besonderen Ort, wo du Gott suchen möchtest. Nicht dankbare Menschen, die brauchen nicht beten, die bekommen auch nichts. Deshalb seid dankbar. Fang an mit dem Danken an. Undankbare Menschen sind unglückliche Menschen, sind kranke Menschen, sind unzufriedene Menschen, denen kann niemand dienen, nicht einmal der liebe Gott. Undankbare. Ja, aber so Rösten schenkst du mir, soll das alles sein? Verstehst du? Undankbare Menschen kann man nie recht machen. Die sind mürrische Menschen. Ja, danke, Herr. Nein, sag Dank, fröhlich, mit Halleluja, Lob und Dank, Heiland, preis dem Herrn. Gott ist König. Du gehst zum Staatsempfang. Und da putzt man sich raus, wirft man sich in die Schale, zieht man das beste Kleid, geht man zum Friseur. Der Wille Gottes ist, dass du fröhlich bist, auch in der Not, auch in der Krankheit, auch im Mangel, auch im Verlust, auch in Spannungen, auch in Niederlagen. Fröhlich. Wir rühmen uns der Trübsale. Halleluja, Halleluja. Ja, das ist es. Rühm dich in deiner Trübsale. Bevor du betest, solltest du zuerst einmal die Saiten deines Lebens stimmen, dass da eine Harmonie ist. Dankbarkeit macht dich zu einem anderen Menschen. Zum Wohlklang Gottes. Ohne Danken wirst du vor Gott gar nicht vorgelassen. Bilde nichts was ein. Da stehen schon Wächter genug. Und der Erste, der dich abfängt, ist der Teufel und sagt, was willst du? Du hast doch keinen Grund zum Danken. Aber wenn du Dank opferst und sagst, ja doch, ich danke dem Herrn und preis für meine Erlösung, für meine Errettung, ich bin ein Kind Gottes, ich bin erlöst, Halleluja. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Und dann muss der Teufel dich vorlassen. Danken, das ist der Wille Gottes für dich. Aber selbst wenn alles schräg in deinem Leben liegt und alles falsch war und so viel Fehler gemacht hast, danken ist so wie ein Prisma, das bricht das Negative und verwandelt ins Positive. Danke Gott. Und jetzt komme ich ein bisschen praktisch. Was ist der Wille Gottes? Fang an, Gott zu danken, auch für die schwierigen Menschen, die unsympathischen Menschen, die du nicht ausstehen kannst, die stinken, die böse sind, die gemein und gehässig sind. Fang an, Gott für diese Menschen zu danken. Weißt du, die meisten Menschen denken, Gott erhört mein Gebet. Gott erhört dein Gebet überhaupt nicht. Der ist gar nicht an der Erhörung deines Gebetes interessiert. Weißt du, wenn Gott dich hört als Kind Gottes, er verändert dich, gibt dir eine andere Einstellung zu diesem ekligen Kerl. Gott gibt dir eine andere Einstellung, gibt dir Liebe, dass du sogar die lieben kannst, die unsympathisch sind. Deine Feinde, deine Widersacher. So, die schwierigen Menschen. Weißt du, dass plötzlich, ja, die kannst du annehmen, wie sie sind. So wie Jesus die Menschen angenommen hat. und sich ans Kreuz nageln ließ von diesen Kerlen da. Und ich sagte noch eins, die schwierigen Menschen, die schwierigsten Menschen sogar, sind dir zum Segen gesetzt in aller Liebe. Ob du es glaubst oder nicht. Es mag verrückt klingen, was ich dir sage. Aber die wollen dich verändern. Die schleifen, die polieren dich. Man wird geschliffen durch ein härteres Metall, als man selber ist, durch Diamanten, die schon selbst irgendwie ja, so hart sind. Gott will aus deinem Leben eine Perle machen. Und wie wird man eine Perle? Denk drüber nach. Da dringt irgendetwas in so eine Muschel rein und du wehrst dich und kämpfst dich und kämpfst dich und plötzlich ist eine wunderbare Perle. Durch diese Eindringlinge. Und deshalb sei gar nicht so böse auf diese Eindringlinge. Bitte Gott um Liebe, dass du diese Menschen annehmen kannst. Dass du ja etwas daraus machen kannst, eine Perle. Fang an zu danken und du wirst umgepolt. Du bist eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Und Gott wird dein Schicksal wenden zum Guten. Und zum Danken, hör mir gut zu, brauchst du nicht den Heiligen Geist, brauchst nicht die Offenbarung, brauchst nichts Besonderes. Du musst nur anfangen zu danken. Sag Dank alle Zeit für alles. Das ist also selbstverständlich. Du musst nur wollen. Ich danke, Herr. Und das ist der Wille Gottes, dass wir dankbar sind. Viele wollen nur Hilfe und Heilung oder sonst was. Aber Gott ist nicht an Hilfe und Heilung interessiert. Gott ist an viel mehr interessiert als die Befreiung von deinen Problemen. Gott ist an deiner Gesundheit interessiert. Verstehst du? Und wenn du gesund bist, bist du wohlauf. Ja. Lebst im Wohlergehen, im Wohlbefinden, im Wohlstand. Dann geht's dir gut. Mir ist wohl in dem Herrn. Fang an, Gott zu danken. Der Mann, der das Lied geschrieben hat, mir ist wohl in dem Herrn, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, der hat seine Frau verloren, seine Kinder verloren, sein Haus ist abgebrannt werden, und dann sagt er, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl in dem Herrn. Weißt du, Gott will dir mehr geben, als nur Heilung, Befreiung und Lösung von irgendwelchen Problemen. Gott will dir Wohlsein schenken. Und das ist mehr als all das. Weißt du, nur als mal so Konzert, so ein bisschen fromme Stimmung und eine angenehme Atmosphäre. Gott will dir dein Erbe auszahlen, was dir wirklich gehört. Halleluja. Und das, was du einmal sein sollst und sein müsstest, wozu er dein Leben bestimmt hat. Bete nach dem Willen Gottes und tu, was er von dir erwartet. Bitte Gott um Dinge, die er dir befohlen hat, zu bitten. Bitte um Gnade. Bitte um Erbarmen. Ein Gebet, das der Himmel immer hört, wie dieser Zöllner dort im Tempel, Gott, erbarm dich meiner. Das beten Charismatiker gar nicht. Pfingstler vielleicht auch nicht mehr. Also früher haben sie noch gebeten. Aber erbarm dich, Herr, erbarm dich, Herr, erbarm dich meiner. Und der Heiland geht nicht vorbei. Die Jünger mögen vorbeigehen, wenn dieser eine da flennt und bittelt und bettelt. Aber der Herr Jesus bleibt stehen, als der Mann dort ruft in Jericho, erbarm dich meiner, Herr. Bitte Gott um Erbarmen. Das ist im Willen Gottes beten. Unpopulär. Lieber würdest du Halleluja singen. So, bitte Gott um Dinge, die er dir gegeben hat, die Bitten habt ihr von ihm. Diese Bitten aus der Bibel, die sind so schwarz auf weiß ausgedruckt. Du brauchst keinen Computer mehr. Die stehen schon seit ewigen Zeiten da. Bitte um die Bitten. Und dass du das sagst, oh Gott, ich wünsche. Ich bitte nicht um Geld und Gut. So wie der Salomo. Weißt du, der Salomo hat drei Wünsche gehabt. Das war wahrscheinlich wie beim Aschenputtel im Märchenland. So drei Wünsche hast du. Kannst dir wünschen, das und das und das. Und dann sagt, ich wünsche mir nicht, dass ich große Macht habe, dass mein Reich bis an den Euphrat reicht und. Gott, gib mir ein weises Herz, dass ich dieses Volk leiten kann. Und das ist ein Gebet, das Gott will. Kein Materialismus. Gib mir ein weises Herz, ein kluges Herz. Und hat er gerade gebeten, hat nicht einmal richtig Amen gesagt. Da hat er schon Dienst. Und da steht schon an der Tür zwei Frauen, die kommen mit zwei Kindern, ein Todeskind und ein lebendiges Kind. Ja, das ist mein Kind, die Frau hat mein Kind geklaut und so weiter. Und dann musste er gleich seine Weisheit beweisen. Und dann sagte, weißt du, und die streiten sich, du kennst ja diese Geschichte. Dann sagte, bring mir ein Schwert her, ich werde das Kind halbieren, da kriegt jeder die Hälfte von dem lebendigen Kind. das Reich. Das war dieses salomonische Urteil. Und du siehst, du hast um Weisheit gebeten und da wirst du gleich herausgefordert, zur Aktion, das einzusetzen, zu beweisen, ob du die Weisheit hast oder nicht. Und Salomo ist ein kluger Mensch geworden. Der hat alle Blumen beschreiben können. Der hat ein Dictionary geschrieben, wahrscheinlich für die Juden damals in Hebräisch. Ja, alles beschrieben. Die Vögel und was, so vieles, dass sogar die Königin von Saba kam. Sie wollte den Mann mal kennenlernen, der so viel Weisheit hat. Und als sie dort war, sagt sie, nicht einmal die Hälfte war mir gesagt von diesem Mann Salomo. Das ist Weisheit. Bitte Gott um Weisheit. Und wir brauchen in dieser Welt Weisheit und Verstand. G5G kommt und so weiter. Da kommt so vieles auf uns zu, dass wir wissen, wie wir uns verhalten sollen. Du brauchst sehr viel Weisheit in dieser Welt, in den nächsten Tagen und Stunden, was auf uns zukommt. Vielleicht eine Wirtschaftskrise. Es kriselt und bröckelt überall. Glaub nicht, dass die Welt so ordentlich ist. Und du brauchst Weisheit. Gib mir ein weises Herz, Herr. Und das ist der Wille Gottes, worum du bitten solltest. So, du darfst bitten um das tägliche Brot, selbstverständlich, um die Fürsorge für dein Leben. Oder du darfst weiter bitten, Gott, führe mich durch die Versuchung. Leider Gottes haben wir hier ein falsches, eingefleischt, falsches Gebet und führe uns nicht in die Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen oder Übel. Aber eigentlich im Original heißt es, führe uns durch die Versuchung. Wenn wir schon reinkommen, Herr, bring uns so schnell wie möglich raus. Bitte, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Sabbat. Das ist sowas. Bring uns schnell durch. Um Erbarmen und Gunst Gottes darfst du bitten, um Gottes Beistand darfst du bitten, um seine Gnade darfst du bitten. Wir dürfen Gott um geistliche Nahrung bitten. Herr, gib mir das richtige Wort. Ich ringe jedes Mal, wenn ich meine Predigt vorbereite und sage, lieber Gott, sag mir das, was ich sagen soll. Ich stehe da und manchmal weiß ich nicht, was ich sagen soll. Gott, gib mir geistliche Versorgung, dass mir nichts mangelt. Dass ich grünes Gras vor mir habe, frisches Wasser. Wir dürfen Gott um das Richtige bitten. Und jetzt komme ich auf den Punkt, den richtigen Partner und Partnerin. Das ist so wichtig. Was nützt es, wenn du verheiratet bist und mit falschen Leuten zusammen bist, falschen Mann, falscher Frau? Die ziehen dich runter. Und deshalb solltest du fragen, bevor du heiratest, bringt er mich nach oben oder zieht er mich nach unten? Ja, so viele sind blind, rennen in die Ehe und merken dann nach einigen Wochen, nach einem Monat, dass was nicht stimmt. Ich habe in Heilbronn jemanden in meiner Gemeinde gehabt, der war 3 Tage verheiratet und hat sich gleich scheiden lassen, hat plötzlich gemerkt in der Hochzeitsnacht, dass vieles nicht mehr stimmt. Dass alles nur vorgetäuscht war. Gut, dass er noch gemerkt hat. Ja, wir dürfen Gott um den richtigen Beruf bitten. Um den richtigen Zeitpunkt, dieses Kairos, just in time. Um die richtige Entscheidung in unserem Leben. Und wir müssen Entscheidungen treffen. Permanent, jeden Tag, ganz neu. Wir dürfen um Ruhe und Gelassenheit bitten. Im Willen Gottes beten, ist mein Thema. Bete immer im Willen Gottes um Gelassenheit. Lass mich ja ruhig bleiben. Lass mich still sein. Lass mich nicht durchdrehen. Lass verhindern, dass ich Reflexreaktionen habe. Verstehst du, was das ist? Ein Watschen geben, alles hinschmeißen, weglaufen und so weiter, nachher suchen, wo das geblieben ist. Gelassenheit. Herr, gib mir Geduld. Gib mir ein Herz wie dein, singen wie in einem Lied. Voller Sanftmut, voller Demut, voller Gnade, voller Geduld. Und Jesus nahm zu an Gnade und Weisheit, steht sogar in der Bibel. Sogar er musste da drin wachsen. Und Herr, hilf, dass ich in dieser Sache wachse, dass ich zunehme im Glauben. Gib mir Kraft, deinen Willen zu tun. Denn, weißt du, in uns wohnen 2 Mächte. Das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Und das, ja, diese 2 Geister streiten und kämpfen. Und das, was ich nicht will, das tue ich. Verstehst du? Gib mir den richtigen Geist, die richtige Einstellung, das Richtige zu tun. Gib mir die richtige Sicht der Dinge, das rechte Wort und den richtigen Verlauf, dass es alles richtig läuft, sich richtig entwickelt. Wenn wir beten, müssen wir immer wieder im Willen Gottes beten, mit der richtigen Motivation. Und unsere Motivation ist so wichtig. Was motiviert uns? Warum beten wir überhaupt? Unsere Motivation bestimmt unser Leben und auch unser Gebet, unser ganzes Verhalten. Deshalb überprüfe deine Motive. Warum willst du, was du willst? Warum willst du, was du willst? um dich anzugeben, um zu glänzen, andere zu blenden, um was Besonderes zu sein, dass die Geschwister sich verbeugen, so beim Josef damals, wie die Brüder sich verbeugen alle, verstehst du? Er ist der Begnadigte von Gottes Gnaden. Warum betest du? Warum? Was willst du? Was du willst? Geliebt zu werden. Viele machen so viele Dummheiten, nur um geliebt zu werden, um mit anderen mitzuhalten, mit anderen gleich zu tun oder ein bequemes Leben zu führen. Warum? Was sind deine Motive? Sei doch ehrlich. Mir musst du nichts sagen. Das musst du vor dir selber und vor Gott verantworten. Wir stehen in der Gegenwart Gottes. Ich habe eine Geschichte gelesen, eine hochinteressante Geschichte. Als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, das könnte heute überall passieren. Da predigt ein Prediger über Markus Kapitel 11, Vers 24. Da steht es, dir geschehe nach deinem Glauben, was du bittest und glaubst und so weiter. Und wenn du das bekennst, du wirst es bekommen. Und da war eine junge Frau im Gottesdienst, junges Mädchen noch, junge Frau, und die hört gespannt dieser inspirierenden Predigt zu. Die geht in diese, ist eine große Gemeinde gewesen, und sie wollte unbedingt heiraten, und sie hat sich schon ausgesucht, welchen Mann sie in der Gemeinde heiraten würde, und so weiter, und sie hat so ausgemalt, und sie hatte sich den schon ausgesucht, und der Pastor sagte, wenn du glaubst, bekenne, und du wirst es haben. Hör zu. Das machen viele Charismatiker so. Und er sagt, dennoch werden wir sprechen und demnach handeln, werden wir es auch empfangen. Also bekenne es. Und er predigte eine ausgewogene Predigt. Also die Predigt war ausgewogen, aber sie hörte nur, bekenne und so weiter und nimm es in das Land ein. Und sie war die einzige Dame, die das so wirklich hörte und wirklich zu Herzen nahm. Und immer was du immer sagst und was du immer bittest, hat er noch betont und immer wieder betont und nochmals betont, wenn du betest und glaubst und so weiter, wirst du erhalten und du wirst haben, bekenne es nur, bekenne es nur. Während der Predigt hat sie, die junge Dame, einen Plan entwickelt. Als der Gottesdienst vorbei war, ging sie auf einen jungen Mann zu, zeigte mit dem Finger und sagte, du da, ich stehe auf das Wort Gottes, ich glaube, dass ich alles haben werde, was ich will, es steht in der Bibel so, und das bist du, der junge Mann. Der junge Mann ist perplext, erschrocken und sagt, ich weiß gar nicht, was du willst. Und er fand es heraus, dass sie ihn heiraten wollte, aber er sagt, junge Schwester, ich bin schon verheiratet. Ich bin schon verheiratet. Ja. Das junge Mädchen war fast am Boden zerstört. Hat der Pastor jetzt gelogen? War das Wort Gottes nicht wahr? Was du bekennst, was du aussprichst, wird passieren. Das junge Mädchen hat aufgehört, sogar in die Gemeinde zu gehen und so weiter, hat das Gefühl gehabt, das Wort Gottes ist nicht wahr, das Wort Gottes funktioniert nicht. Das ist zwar ein Extremfall, aber leider sind viele Christen in der gleichen Situation. Sie bitten Gott um etwas, dass es geschehen sollte, aber das ist gar nicht von Gott und es geschieht nicht von Gott. Verstehst? Und dann geben sie Gott Schuld. Das Wort Gottes stimmt nicht. Guck mal, was der Pastor gepredigt hat. Tatsache ist, wir können uns über Gott nicht aufregen. Gott hat denen, die an seinen Sohn Jesus Christus glauben, Verheißungen gegeben. Und an diese Verheißungen sind in der Bibel an Bedingungen geknüpft, an Voraussetzungen. Wir müssen es genau wissen. Ist das wirklich, was Gott versprochen hat, das auch für mich? Verstehst du? Du bist es. Du warst dieser verheiratete Mann gewesen. Er hat sogar Kinder gehabt. Ein Elternteil kann einem Kind versprechen, du kriegst morgen, wenn du dein Zimmer aufräumst, eine Eistüte. Ist wunderbar. Der Eistüte wurde versprochen, aber das Zimmer war nicht aufgeräumt. Ganz einfach. Und das Kind, das sein Zimmer nicht aufgeräumt hat und gereinigt hat und so weiter, kann den Eltern nicht vorwerfen, du gibst uns keine Eistüte oder Eis. Die Bedingungen müssen zuerst erfüllt werden, liebe Geschwister. Nicht nur ich glaube, ich glaube, ich glaube, vertraue, der Herr hat es mir gesagt und gezeigt. Blödsinn. Wir müssen Täter des Wortes sein. Gnade gilt nur für unsere Erlösung und nicht für mehr. Die Gnade gilt für unsere Erlösung, ausschließlich für unsere Erlösung. Das betone ich immer und immer wieder. Wenn wir beten, müssen wir Gott um Dinge bitten, dass er uns seinen Willen zeigt. Ist das wirklich der Wille Gottes? Nach der Erlösung musst du ganz neu den Willen Gottes fragen, dich nach dem Willen Gottes ausrichten. Wir können seinen Willen erkennen, indem wir sein Wort studieren und sein Wort lesen. In 1. Johannes Kapitel 5, Vers 14 noch einmal. Und wer an Jesus glaubt, kann voller Zuversicht sich an Gott wenden und ihn um etwas bitten. Und er wird geben, was er ihm versprochen hat. Er wird erhört werden. Aber eine andere Übersetzung, eine modernere, sagt, deshalb dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört, wenn wir um etwas bitten, wenn es seinem Willen entspricht. Hast du es gehört? Seinem Willen entspricht. Und weil wir wissen, dass Gott all unsere Gebete hört, dürfen wir voller Zuversicht vor ihm treten und bitten, und wir werden es empfangen. Und deshalb, bevor wir beten, sollen wir uns informieren, ist das der Wille Gottes? Führt Gott das in seinem Laden? Ist das in seinem Katalog, in seinem Angebot? Ist das in seinem Wort verheißen, versprochen? Gott wird dir nicht einen verheirateten Mann oder Frau geben, die ist schon vergeben. Die ist schon vergeben. Gott wird niemals eine Ehe brechen, das tut nur der Teufel. Und du sollst nichts begehren oder verlangen oder gieren nach irgendetwas fiebern, das einem anderen gehört. In der Bibel ist eines der letzten Gebote, du sollst nicht begehren, was dem anderen gehört. Haus, Auto, was weiß ich alles. Du sollst nur an dich selber denken, was Gott dir geben will und kann. Was einem anderen gehört, das wird dir nicht gegeben. In aller Liebe wird dir nicht gegeben. Der Teufel wird es vielleicht machen. Das wird er machen. Gott will dir immer, und jetzt hör mir gut zu, immer was extra geben, was ganz Neues. Halleluja. Was noch nicht vergeben ist. Gott hat so viel von den guten Gaben, was du brauchst, mehr als genug. Er kann es geben. Du musst nur Gott darum bitten. Deshalb, die Bitten habt ihr von ihm. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du unsere Gebete hörst, dass du wartest, dass wir dich bitten und dass wir dich zuerst um deinen Willen bitten. Dein Wille soll geschehen, Herr, dein Wille soll heilig sein. Das Wichtigste, was wir brauchen in unserem Leben, ist dein Wille. Herr Jesus, und dein Wille ist, was unser Leben reich macht und was für jeden genug, Halleluja, wir müssen niemand was wegklauen, was begehen, was der andere hat. Herr, du hast so viel für uns vorbereitet. Du bist ein schöpferischer Gott, ein kreativer Gott. Du bist ein reicher Gott. Halleluja. Und ich preise dich. Und wir dürfen nach deinem Willen bitten. Und du vergibst uns, wenn wir uns irgendwo versündigt haben. Und wenn wir irgendwo, dich manipuliert haben. Das kannst du nicht tun, Gott. Und wir haben dich, um deinen Willen gebracht. Und vielleicht gehen wir schwere Wege, so wie ich das tun musste. Herr Jesus, ich habe Buße getan und du hast mir Gnade geschenkt und du hast mir geholfen. Und ich danke dir, dass ich mich auf dich verlassen kann. Du bist ein guter Gott, hast gute Gedanken und gute Absichten mit jedem von uns. Gelobt sei dein Name, Herr Jesus Christus. Amen.